D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Der Podcast.
Ich bin Kaline Thüroff und diese Sendung, liebe Freunde, wird euch wahrscheinlich allein vom Zuhören einen Muskelkater machen und Fernweh. Mein Gast heißt Richard Löwenherz, er heißt wirklich so und er hat über 100.000 Kilometer zurückgelegt und zwar auf einem Mountainbike. Er war in Sibirien, in Lappland, in der Mongolei, zum Teil ganz alleine, nur er und sein Fahrrad. Und von diesen tollen und zum Teil auch ziemlich extremen Reisen wird er uns erzählen in dieser Redaktionskonferenz. Schön, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Und wir schwingen uns heute aufs Fahrrad zusammen mit unserem Gast Richard Löwenherz. Der ist uns aus Berlin zugeschaltet. Hallo Richard.
Ja, hallo.
Außerdem hier bei mir im Studio ist Matthias von Hellfeld, der die Sendung mitgeplant hat und auch schon einige Fahrradreisen hinter sich hat. Dazu später mehr. Hallo Matthias.
Grüß dich.
Ich bin Kaline Thüroff. Ich fahre auch ganz gerne Fahrrad, muss ich sagen. Allerdings komme ich damit selten aus der Stadt raus. Ich habe ein schweres, aber schönes Hollandrad und das weiteste, das ich damit je zurückgelegt habe, sind ungefähr 30 Kilometer. So lang ist es von München, da wo ich wohne, bis zum Starnberger See und zurück. Du würdest jetzt wahrscheinlich sagen, Richard, das ist Kinderkram, oder?
Naja, mittlerweile für mich ja. Aber es ist ja, bleibt ja jedem selbst überlassen, wie weit er fährt, was er machen möchte mit seinem Fahrrad. Ich habe mir halt diesen Weg ausgesucht und mache damit etwas extremere Touren.
Zählst du denn überhaupt noch, wie viele Kilometer du schon auf deinem Fahrrad gefahren bist?
Ich zähle. Ich glaube, das machen wohl die wenigsten, vor allem über so einen langen Zeitraum. Aber irgendwann hatte ich damit mal angefangen und weil es ja immer noch das gleiche Rad ist, schon seit über 20 Jahren, habe ich da irgendwie auch immer mehr Akribie mit reingesteckt und versucht, die Zählung dann auch immer fortzuführen. Und nur deshalb kann ich jetzt auch sagen, dass es mehr als 107.000 Kilometer sind.
Wahnsinn. Wohin ging deine letzte Reise?
Die letzte Reise ging letzten Sommer nach Kirgisistan zusammen mit einem weißrussischen Freund.
Und jetzt die du auf einer anderen Reise kennengelernt hast, oder?
Richtig, ja. Mhm. Ja, aber jetzt im Februar war ich auch noch mal kurz weg für etwas mehr als eine Woche, auch noch mal in Schweden mit einem Freund aus Deutschland. Da haben wir uns dann auch noch mal an ein etwas unübliches Terrain versucht.
Heißt?
Auf gefrorenen Meeresbuchten wollten wir fahren. Allerdings war dieses Jahr der Winter auch in Schweden sehr mild, sodass wir dort kaum Chancen gefunden haben.
Das ist dieses spektakuläre Foto, oder? Das man auch gerade sehen kann auf unserer Seite dradiowissen.de, wo man sieht, wo du wirklich bis zur Radnabe im Schnee eigentlich stehst und nur schieben kannst.
Genau, das war ein Jahr davor. Da haben wir das erste Mal so etwas ausprobiert und sind da auch 3 Tage lang übers Eis gefahren. Das war eine sehr schöne, sehr interessante Erfahrung, eben Offroad durch die Landschaft zu fahren, an Orte zu kommen, wo man sonst nie mit dem Fahrrad hinkommen würde. Das hatte uns fasziniert, uns begeistert und deshalb haben wir das dieses Jahr nochmal versuchen wollen, was dann aber eben leider, wie gesagt, nicht so gut geklappt hat.
Das heißt, Fahrradfahren oder Fahrradtouren heißt für dich auch, das Fahrrad ein ganz schönes Stück lang schieben. Beschreib mal ganz kurz das Fahrrad, mit dem du unterwegs bist. Du hast schon gesagt, das ist jetzt seit 20 Jahren immer dasselbe.
Ja, es ist ein einfaches Fahrrad. Das habe ich mir damals als 13-Jähriger für 600 D-Mark bei einem Fahrradhändler im Nachbardorf gekauft und hatte damals noch gar nicht die Ambition, damit große Radtouren zu machen. Einfach zur Schule fahren, mal in die Umgebung zum Baden, an einen See mit Freunden irgendwo hin. Und das hat sich mit der Zeit dann so entwickelt. Also das Fahrrad ist nichts Besonderes. Es ist ein Stahlrahmen, 26 Zoll Mountainbike-Räder, eine 18-Gang Shimano-Schaltung, eine Kettenschaltung. Und ja, also einiges davon musste auch mal über die Zeit wieder erneuert werden. Also Verschleiß hat man ja an jedem Fahrrad. Und ich habe meistens aufgrund der finanziellen Frage auch immer das billigste Material mir zugelegt. Aber auch damit kommt man schon ein Stück herum. Es ist nicht so, dass man dann irgendwie aufgeschmissen ist und immer das teuerste und das hochwertigste Material braucht. Also man schafft auch mit dem Einfachen, aber man muss dann eben bereit sein, auch vieles mal selbst zu reparieren. Mhm. Und da habe ich natürlich dann auch über die Jahre einiges an Wissen und Werkzeug angesammelt.
Was du da angesammelt hast und was du alles erlebt hast auf deinen vielen, vielen Reisen, dafür wird noch viel Platz sein in den kommenden 1,5 Stunden. Es gibt viel zu erzählen und ich freue mich sehr, dass du das tust, Richard.
Ja, ich freue es auch.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Richard Löwenherz ist mein Gast heute. Er bereist die Welt mit einem Fahrrad, mit einem ziemlich normalen Mountainbike, das wir uns eigentlich alle für wenig Geld in einem Fahrradladen kaufen können. Hat er schon viele tausend Kilometer zurückgelegt, über 100.000 sogar. Und ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt mal vorne an, um deine Reisehistorie ein bisschen besser zu verstehen. Heute bist du 34. Wann war das und vor allem, was war das für ein Moment, in dem du beschlossen hast, zum ersten Mal mit dem Fahrrad auf Reisen zu gehen?
Ja, also das ist wirklich eine schrittweise Entwicklung. Also mich hat es schon immer rausgezogen in die Natur. Ich wollte immer was unternehmen. Irgendwann hatte ich dieses Fahrrad dann als 13-Jähriger bekommen, mit dem ich dann doch meinen Horizont auch außerhalb meines Heimatdorfes erkunden konnte auf eigene Faust. Und mit 16 begann dann auch das Radeln mit Freunden. Wir haben Fahrradtouren in die Umgebung gemacht. Wir haben uns auch dann sportliche Ziele gesetzt an einem Tag aus der Niederlausitz, wo ich herkomme, bis nach Berlin und zurück. Das waren dann schon fast 300 Kilometer. Mhm. Dann haben wir uns vorgenommen, mal an einem Tag bis an die Ostsee zu fahren. Das waren dann 375 Kilometer innerhalb 24 Stunden. Aber da haben wir dann auch schon so unsere Grenzen erreicht. Wir wollten aber auch mal noch ein bisschen weiter wegfahren. Und 1999 hatten wir uns dann für die erste Gepäcktour entschieden, also Mehrtagestour. Nur wenn man mehrere Tage fährt, kann man also auch weiterfahren. Das war halt das Prinzip.
Klar.
Und die ging nach Südschweden. Das war während meiner Abiturzeit. Und da war ich mit drei Freunden aus meiner Klasse unterwegs. Und wir fuhren damals durch Südschweden bis an den Wettersee und zurück. Und das war in meinen Augen zurück betrachtet das Schlüsselerlebnis. Das war einfach toll, so frei und unabhängig unterwegs zu sein, seinen ganzen Hausrat in den Fahrradtaschen zu haben, sich irgendwo niederlassen zu können, wo man gerade ankommt, dann abends am Lagerfeuer sitzen und über irgendwas quatschen. Und das war einfach toll und das hat mich dann auch nicht mehr losgelassen. Irgendwie diese Sehnsucht, sowas immer wieder erleben zu wollen, hat mich dann auch jedes Jahr immer wieder aufs Neue gepackt und mich neue Pläne schmieden lassen.
Aber dann nochmal darauf, ohne Freunde und ganz alleine loszufahren, war doch schon nochmal ein größerer Schritt wahrscheinlich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also hat sich dann nochmal ein Jahr später eine Radtour zusammen durch Südschweden ergeben und dann hatte ich irgendwie größere Pläne. Ich wollte, als mein Studium anfing, die Semesterferien mal voll ausnutzen. Das waren 3 Monate, die mir da zur Verfügung standen und wollte damit in dieser Zeit um die Ostsee fahren. Also von zu Hause bis an den Polarkreis hoch durch Skandinavien und dann durch Finnland und durchs Baltikum wieder zurück. Und da wusste ich, das ist gerade so in 3 Monaten zu schaffen. Mhm. Und wenn ich da jetzt jemanden finden wollte für die Zeit, dann hätte der genau zur gleichen Zeit auch frei haben müssen, beziehungsweise auch die Motivation haben müssen, mitzukommen auf so einer langen Strecke. Und das schlug bei diesem Plan das erste Mal fehl, sodass ich mir dann vorgenommen habe, das Ganze alleine zu machen. Natürlich auch mit dem Bewusstsein, dass das alles anders sein könnte und vielleicht auch nicht so toll, wie ich das bisher erlebt hatte davor. Und das war dann schon auch für mich ein großer Schritt, dann das erste Mal alleine zu fahren. Also ich habe 3 Wochen gebraucht, bis ich mich wirklich daran gewöhnt habe und Gefallen daran gefunden habe. Aber ab diesem Moment habe ich auch wirklich das zu schätzen gewusst, alleine unterwegs zu sein. Es hat wirklich viele Vorteile, ein paar Nachteile natürlich auch bezüglich vor allem der Gesellschaft, aber ich komme auch gut mit mir selbst zurecht. Also ich kann viel auch alleine machen.
Wusstest du das vorher schon?
Ich bin sowieso so ein bisschen so ein Eigenbrödler und Einzelgänger in gewissen Dingen. Und vieles ist eben Gewöhnungssache. Und bei dieser Tour habe ich dann halt auch den Weg des Alleinreisens für mich gefunden.
Was hat denn dein Umfeld gesagt, als du dich zum ersten Mal alleine verabschiedet hast mit deinem Fahrrad?
Da weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau.
Dann wird es ja nicht so schlimm gewesen sein. Nee.
Also ich soll mich natürlich dann regelmäßig melden und die Eltern und so haben sich dann auch ein bisschen mehr Sorgen gemacht. Und ja, ich habe dann auch das erste Mal ein Handy mitgenommen. Also ich habe damals noch kein eigenes besessen und sollte mich dann so alle 3-4 Tage mal melden, dass es mich noch gibt.
Du hast gesagt, die ersten 3 Wochen waren gar nicht so leicht. Warum? Von was muss man sich da erstmal verabschieden, bevor man anfangen kann, so eine Reise zu genießen?
Ich glaube, von Erwartungshaltungen. Also ich hatte eben schon Reisen mit Freunden zusammen gemacht und hatte irgendwie so ein Bild im Kopf. Und dieses Bild ist das ja auch gewesen, was mich motiviert hat, nochmal so etwas zu machen.
So was Romantisches.
Ja, diese Erfahrung, eben unterwegs sein, am Lagerfeuer sitzen und mit Freunden auch. Und dieses Bild ist natürlich auch nur in diesem Zusammenhang dann so existent. Und wenn ich dann alleine unterwegs bin, fehlen ja viele Komponenten. Man muss sich halt von diesen Komponenten verabschieden und einfach offen und frei sein für das, was einem umgibt und die Sinne öffnen für die kleinen Dinge, die dann auch da sind, die auch genauso interessant sein können. Und ja, also ich habe damals halt so im Nachhinein, habe ich so mich daran erinnert, waren es ungefähr 3 Wochen, wo ich angefangen habe, das wirklich zu genießen, alleine unterwegs zu sein.
Was du alles entdeckt hast bei deinen Reisen, da werden wir noch ausführlich drüber sprechen. Auch welche anderen Reisen du danach noch gemacht hast. Aber vielleicht kannst du uns ja jetzt schon mal einen kleinen Überblick geben. Wo überall warst du schon mit deinem Fahrrad?
Ja, also angefangen hat es mit Skandinavien. Übrigens kannte ich Skandinavien auch schon von einem Familienurlaub, der früher mal gemacht wurde. Von daher war das auch das beste Land, um den ersten Kontakt mit einer unabhängigen Radreise zu machen. Und ja, bei dieser Ostseeumrundung bin ich dann an der finnisch-russischen Grenze auch gefahren und irgendwie hat es mich gereizt, was ist denn da auf der anderen Seite, Russland? Das hatte irgendwie so was Mystisches auch. Ich wollte dahin und bin dann ein Jahr später das erste Mal, 2002 war das, nach Russland gefahren, also den nordwestlichen Teil, der an Finnland angrenzt. Habe dort meine ersten Erfahrungen dort gemacht mit den Menschen und der Natur und war auch wiederum beeindruckt von dieser Art zu reisen und habe dann auch mich immer weiter dann nach Osten orientiert und bin dann auch mal zu Fuß mit einem russischen Bekannten aus Berlin wandern gewesen im Ural und dann wiederum später bin ich bis nach Sibirien mal gereist mit dem Fahrrad, also mit dem Zug nach Sibirien und dann dort mit dem Fahrrad, weil ich ja immer nur begrenzt Zeit zur Verfügung hatte. Mhm. Im Zusammenhang mit einem Geländepraktikum meines Geografiestudiums bin ich dann auch einmal in der Mongolei unterwegs gewesen. Und damit habe ich aber auch schon so meinen äußersten Horizont erreicht, den ich schaffen konnte mit den damaligen finanziellen Verhältnissen, die ich hatte. Und habe dann in den Jahren darauf meinen Aktionsradius wieder so auf Europa beschränkt. Aber immer, ich war immer sehr auf den Osten fixiert. Das hat mich irgendwie immer am meisten gereizt. Da steckt immer so ein bisschen Abenteuer drin, wenn man da hingefahren ist.
Immer so ein bisschen die kalten Gegenden, oder?
Ja, nicht immer, aber es reizt mich dann doch mehr, in Regionen zu fahren, die touristisch wenig besucht sind, die große Naturflächen haben, wo man also wirklich auch lange Zeit irgendwo fahren kann, ohne durch irgendwelche besiedelten Gebiete zu kommen. Also ich mag es halt sehr, durch die Natur zu fahren und ja, auch diese Dimensionen zu durchqueren und dieses Gefühl zu haben, ein großes Stück Land durchquert zu haben und dabei wenig Ablenkung zu haben.
Es klingt, als wäre es wirklich vor allem der Entdeckergeist, der dich antreiben würde. Ist auch so ein bisschen trotzdem auch sportlicher Ehrgeiz mit dabei?
Ja, alles Mögliche. Also es sind nicht nur 1, 2 Gründe oder so. Mhm. Ich könnte sie auch, glaube ich, nicht an der Hand abzählen. Mir werden dann immer mehr einfallen. Also es muss auch mehrere Gründe geben, warum ich aufbreche und so eine Reise mache. Und das Fahrrad ist eigentlich auch nur ein Mittel zum Zweck. Es ist für mich das Fortbewegungsmittel, mit dem ich das Maximum an Unabhängigkeit erreichen kann.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Richard Löwenherz ist zu Gast, der die Welt mit einem Fahrrad bereist. Und wir haben noch gar nicht erzählt, wie dieses Fahrrad heißt. Es hat auch einen Namen. Es heißt nämlich Berserker. Das klingt unglaublich wild, finde ich. Richard, kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du dein Fahrrad Berserker getauft hast?
Also direkt an den Moment nicht. Wahrscheinlich war das einfach mal so eine Idee, weil das aus der nordischen Mythologie eine Figur ist, die, also eine Mannesfigur mit übermenschlichen Kräften und nachdem ich das Fahrrad schon eben durch den Norden halt schon mehrere Kilometer gequält habe zum Teil und gemerkt habe, Mensch, ein einfaches Fahrrad und das hält ganz schön was aus und von wegen, das geht kaputt und ich müsste mir ein neues kaufen, wie andere immer gemeint haben, habe ich es irgendwann so getauft.
Und es hält immer noch, der Berserker. Du hast mir vorhin erzählt, als wir schon mal telefoniert haben, wo du als nächstes hinfahren wirst, dass erzählst du uns lieber noch nicht, weil du dir selbst am liebsten alles offen halten möchtest. Warum?
Ja, das Reisen ist eben auch eine Sache, die ich für mich mache. Und das ist wahrscheinlich auch so der Punkt, warum ich im Voraus da auch gar nicht so viel publik machen will. Mir geht es nicht darum, irgendwie jetzt Aufmerksamkeit zu wecken mit meinen Reiseplänen, sondern einfach die Reise zu machen für mich, für meine persönliche Erfahrung. Und wenn dabei was Gutes bei rauskommt am Ende, dann berichte ich gerne darüber. Mhm. Dann mache ich auch Vorträge mit Dias oder mit Digitalfotos. Und die Pläne äußere ich, wenn dann auch erst, wenn alles konkret ist. Und da ist meistens auch viel immer am seidenen Faden, wenn ich solche Planungen mache. Und meistens entscheide ich mich auch erst ganz zum Schluss konkret, wie die Reise aussehen wird.
Trotzdem muss man sowas ja einigermaßen planen, oder? Was steht da alles an, bevor du dann wirklich losfährst? Was machst du da?
Also ich glaube, die meisten Reiseplanungen fangen einfach mit einem Blick in den Atlas an. Also ich schaue mir einen Atlas an, gucke mir eine Region an und denke mir, Mensch, das sieht interessant aus, wenn man da hinfahren würde. Und wenn ich dann noch sehe, es gibt da nur ein, zwei Straßen oder da gibt es nur irgendwelche Segmente und dann dazwischen bloß ein paar Feldwege, irgendwie, dann reizt es mich umso mehr, dahin zu fahren, weil das sind häufig auch die Regionen, über die man am wenigsten weiß, über die man auch am wenigsten in Erfahrung bringen kann, wenn man zum Beispiel im Internet recherchiert, ja, was ist denn jetzt hier Nordsibirien, am Fluss Jenisej oder an der Lena. Gut, das sind schon Flüsse, die sind bekannt, aber da gibt es noch ganz andere Regionen, von denen noch niemand was gehört hat. Ich selber zum Teil dann auch nicht und sehe das erste Mal im Atlas diese Region und kriege darüber fast nichts raus. Und das ist eigentlich so der Hauptpunkt, der mich dann reizt, dahin zu fahren, weil da kann ich mir dann selbst ein Bild machen. Ich kann selbst Erfahrungen sammeln, Entdeckungen machen, ohne dass mir jetzt jemand sagt, ja, das ist so und so dort und brauchst du doch gar nicht hinfahren, das kann man sich doch alles hier und da schon anlesen. Also das ist auch so dieser Entdeckergeist, den du schon angesprochen hast, der mich dazu bewegt. Mhm.
Und wenn du dann entschlossen hast, dass du nach Sibirien fahren willst, fährst du dann einfach drauf los oder überlegst du dir schon so ungefähr, wo du lang fährst?
Ja, ja, natürlich. Dann recherchiere ich natürlich genauestens so gut wie es geht. Was gibt es dort für Straßen? Wie lange würde ich dafür brauchen? Häufig dann auch aus der Erfahrung heraus, weil ich jetzt schon mehrmals in Russland war. Am Anfang habe ich natürlich nicht ganz so abgelegene Gebiete gewählt. Wenn ich ein Land erstmal kennenlerne, dann sind es erstmal die klassischen Strecken, die ich fahre. Aber wenn ich dann erstmal weiß ungefähr, wie der Hase da läuft, auch mit der Infrastruktur und mit dem Verkehr, mit den Bewegungen dort, die die Einheimischen machen, weil man ja unter Umständen auch damit rechnen muss, wenn man nicht weiterkommt, schaffe ich es dann auch dort per Anhalter zum Beispiel mit in den nächsten Ort zu kommen und so. Also das sind viele Sachen, die auf Vermutungen dann auch basieren, aber auch auf Erfahrung, sodass ich ungefähr abschätzen muss, was ist möglich, wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen. Wenn ich unterwegs bin, sehe ich ja, wie die Bedingungen dann tatsächlich sind und passe dann auch entsprechend den Plan unterwegs dann auch an, ob ich dann wirklich jetzt bis ans Ende weiterfahre oder ob ich vorher irgendwo abbiege und einen kürzeren Weg wähle oder so etwas.
Und wie sehen deine Tage dann konkret auf der Reise aus? Also wie lange fährst du, nach wie vielen Stunden musst du Pause machen? Machst du Pause, wenn du Pause machen musst oder ist das auch alles geplant?
Nee, da ist gar nichts geplant. Also ich habe mir einfach dann am Ende das Ziel gesetzt, ich will von A nach B kommen, ich muss diesen Ort zu dem Zeitpunkt erreichen und alles, was dazwischen liegt, ist freie Gestaltung. Mhm. Und das möchte ich auch so haben, weil gerade zum Beispiel in solchen Ländern wie Russland, da lässt sich sowas auch gar nicht so genau planen. Und man wird auch oft von Leuten eingeladen und solche Einladungen sind eigentlich ganz besondere Erfahrungen auf so einer Reise, die man nicht weglassen sollte. Und da möchte ich auch offen sein dafür und nicht irgendwie im Hinterkopf haben, ja, ich bin heute erst 30 Kilometer gefahren, ich wollte eigentlich 80 oder 100 fahren. Sowas bewegt mich dann weniger. Es ist dann doch der Kernpunkt der Reise ist dann doch irgendwie neue Erfahrungen zu sammeln und dann, wenn es irgendwelche Situationen gibt, wo es sich lohnt, auch mal ein bisschen zu verweilen, weil man da mal einen Einblick bekommt, den man sonst nicht bekommt, dann nutze ich den immer.
Aber bevor man von Leuten eingeladen wird, muss man ja erstmal mit ihnen ins Gespräch kommen. Wo passiert das denn dann?
Ja, auf der Straße. Also klar, wenn man unterwegs ist, also ich gehe jetzt auch nicht auf die Leute zu und sage, hallo, wie geht's euch und wie ist es? Also ich führe da kein Interview oder so, um etwas zu erfahren, sondern das ergibt sich immer von alleine.
Mhm. Also wahrscheinlich siehst du sowieso schon so spektakulär aus, oder? Mit deinem Fahrrad und deinem vielen Gepäck, dass die Leute dich dann fragen.
Also ja, wenn ich in Regionen fahre, wo wenig Fahrradtourismus ist, da bin ich natürlich ein Exot und da sind dann die Leute natürlich auch eher da und sprechen mich an. Und also in Russland zum Beispiel im Norden, also je abgelegener eine Region ist, desto größer ist auch irgendwie die Gastfreundschaft. Sicherlich auch, weil wenig passiert in ihren Dörfern und wenn dann mal irgendwie jemand mit dem Fahrrad dahin kommt, dann ist das natürlich die Sensation, dann haben sie was zu erzählen, dann ist Abwechslung in ihrem Leben auch. Ich denke mal, das spielt auch eine Rolle, warum die Leute dann in solchen Regionen dann auch mich öfter eingeladen haben. Mhm. Und ja, also das sind die Momente, die dann auch so in Erinnerung bleiben.
Und es ist wahrscheinlich auch schön, mal was Warmes zu essen im Magen zu bekommen, oder? Hast du immer so viel dabei, dass du dich selber ernähren könntest, zumindest theoretisch?
Ja, ich bin eigentlich immer so gut vorbereitet. Ich habe eigentlich immer zu viel mit. Ich nehme also Proviant mindestens für eine Woche, habe ich immer eine Tasche.
Was gibt's da so?
Ganz einfach nur Nudeln zum Abendessen.
Mhm, und, mit Campingkocher dann,
oder? Genau, mit Gas koche ich dann auf Gaskartusche. Und am Morgen meistens Haferbrei mit Rosinen.
Okay, naja, geht ja.
Also damit kommt man eine ganze Weile um die Runden und es ist natürlich auch zur Sicherheit, dass wenn man tatsächlich mal irgendwo hängen bleibt und keine Versorgungsstation mal für eine Weile auftaucht, dass man dann nicht irgendwie unter Zeitdruck gerät, ja, ich muss jetzt unbedingt ins nächste Dorf, um da wieder was einzukaufen. Habe ich immer lieber was auf Reserve. Aber wenn ich dann doch natürlich öfter mal Einkaufsgelegenheiten habe, dann lange ich auch ordentlich zu und kaufe mir das, was es gibt.
Wichtige Frage, wo schläfst du denn?
Immer draußen. Also ich ziehe es vor, wenn ich unterwegs bin im Zelt, beziehungsweise auch wenn das Wetter gut ist und keine Moskitos sind, dann auch ohne Zelt unter freiem Himmel zu übernachten. Es ergibt sich eigentlich nur, wenn ich eingeladen werde oder wenn es tatsächlich mal eine Situation gibt, wo ich nasse Ausrüstung habe oder irgendwo in der Stadt übernachten muss, weil ich dort irgendwelche wichtigen Sachen klären muss, zum Beispiel Proviant kaufen oder irgendwelche bürokratischen Sachen, dann bin ich auch mal in einer Unterkunft, aber ansonsten immer draußen.
Ist es nicht gefährlich, draußen zu schlafen, wenn man gar nicht weiß, wo man eigentlich ist und was da so rumläuft?
Ja, das fragen viele auch, ob es nicht gefährlich wäre, so überhaupt solche Reisen zu machen. Mhm. Aber Gefahr sieht man, glaube ich, immer nur dort, wo man sich nicht gut auskennt. Wenn ich natürlich schon eine Weile mit dem Fahrrad unterwegs war und Erfahrung gesammelt habe, wie das ungefähr abläuft und was ich zu erwarten habe, auch wenn ich nachts im Wald übernachte, dann hat man viel klareren Blick für das, was man tut und empfindet auch keine Gefahr. Mhm. Also generell jetzt nicht. Es gibt natürlich immer Ausnahmesituationen, wo ich dann natürlich auch anders entscheiden würde. Aber prinzipiell, wo andere Gefahr sehen, sehe ich mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe, nicht unbedingt Gefahr.
Für mich klingt das trotzdem mutig, total mutig. Würdest du dich selbst als mutig beschreiben?
So aus eigenem Antrieb nicht. Aber sicherlich, wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, rückblickend, was ich schon alles gemacht habe, gehörte wahrscheinlich schon eine ordentliche Portion Mut dazu, bestimmte Schritte zu gehen.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Meine Fahrradfahrten, das habe ich vorhin schon erzählt, sie beschränken sich auf Stadtfahrten auf dem Hollandrad. Matthias von Hellfeld allerdings, den die Sendung mit geplant hat, der hat auch schon ein paar längere Fahrradreisen hinter sich. Matthias, erzähl. Sieht also immer noch ein bisschen anders aus als bei Richard, oder? Unserem Extremradfahrer.
Mithalten kann ich natürlich nicht. Ich bin voller Achtung, wenn ich diese Geschichten natürlich höre. Mein Tacho ist derzeit bei 20.000 Kilometern, wobei ich dazu einschränkend ergänzend und sowieso hinzufügen muss, dass mir leider zwischendurch irgendwann die Batterie von diesem ganz billigen Tacho kaputt gegangen ist oder alle war. Ich musste eine neue reintun und dann stellte ich fest, dass das Ding wieder auf Null war. Also im Grunde genommen kann ich es nicht ganz genau sagen, aber es sind ungefähr 20.000 Kilometer und ich bin auch ein Fan wie Richard von vielen Gängen. Also ich habe ein Trekkingrad und in diesem Trekkingrad habe ich 21 Gänge, also vier mehr. Und die nutze ich auch. Also ich habe gemerkt, dass man damit dann wirklich schneller und schöner vom Fleck kommt. Und ich nutze das Fahrradfahren wahrscheinlich auch so ein bisschen ähnlich wie Richard, indem ich da drauf sitze und einfach radle und meine Gedanken fliegen weg. Und ich bin ich mache ja noch ein paar andere Sachen, außer hier Redakteur bei D-Radio Wissen zu sein. Ich denke also nach und mir kommen auch immer sehr, sehr gute Ideen, wenn ich so meinen Blick schweifen lassen kann, die frische Luft um meine Nase herum ist und Wind ist, meistens von vorne leider. Und man so ein bisschen sich sportlich betätigt natürlich und dann auch am Abend irgendwie eine Leistung sich selber gut schreiben kann. Da ist mal ein paar 100 Kilometer Fahrrad gefahren. Und es gibt so ein paar Touren, die ich des Öfteren mache. Die sind in Holland, also an der Nordseeküste. Und dann kenne ich schon so ein paar Anlaufstationen, wo ich dann hin kann. Mhm. Und dann freue ich mich meistens schon so 4-5 Kilometer vorher, wenn so die Tagestour sozusagen geschafft ist, wenn ich dort so ein kleines holländisches Bierchen kriege und ich dann sozusagen mich selbst damit belohnen kann.
Was ist so ein Moment bei dir, Richard? Hast du das auch, dieses Bierchen am Abend, wo man dann merkt, das war es alles wert, die Strapazen?
Ja, zum Teil schon auch. Also die Motivation kann ich voll und ganz nachvollziehen. Also die ist auch in mir zum Teil so vorhanden. Oder es kommt immer darauf an, was ich mir für ein Ziel setze. Also wenn ich mit Freunden zum Beispiel kleinere Touren durch Deutschland mache, dann ist da, glaube ich, der gleiche Ansatz vorhanden. Also dann freue ich mich auch auf das Bier am Abend.
Und wenn du in Sibirien unterwegs bist, da ist das Bier wahrscheinlich gefroren am Abend.
Also verzichte ich auf solchen Luxus, nenne ich das mal. Da habe ich dann andere Sachen im Kopf und bin froh, wenn ich mit dem, was ich habe, durchkomme.
Was machst du denn dann abends? Schläfst du sofort ein, sobald du vom Fahrrad steigst? Oder hast du ein Buch dabei? Oder was macht man?
Naja, Buch gar nicht. Also ich muss sagen,
zu schwer.
Nicht nur deswegen. Also ich muss sagen, und das können auch viele nicht verstehen, man ist wirklich permanent beschäftigt. Also es ist irgendwie kaum Zeit zum Lesen, wenn ich unterwegs bin. Ich schaffe es ja manchmal gar nicht so richtig, Tagebuch zu schreiben, weil das mir auch manchmal zu lange dauert und dann ich doch lieber schnell aufs Fahrrad steige und weiterfahre. Also es gibt viel zu tun, also gerade wenn man alles selbst macht, also Suppe kochen, Schlafplatz aufbauen und gerade wenn ich im Winter unterwegs bin, da ist man wirklich Stunden beschäftigt, um irgendwie alles erstmal vorzubereiten, um sich dann schlafen legen zu können.
Das kann ich wirklich sehr gut bestätigen. Ich erinnere mich an eine Tour durch die Lüneburger Heide. Das klingt jetzt natürlich nicht nach Sibirien, das ist schon klar. Es war knalleheiß und die Wege sind nicht gut und man musste also über Schotterpisten fahren und ich hatte unentwegt Reifenpannen. Wirklich, du bist den halben Tag damit beschäftigt, die Reifen vom Felgen zu kriegen, zu flicken und weiterzufahren und das war mir dann irgendwann zu blöd. Und dann habe ich tatsächlich einen halben Tag dran gegeben und habe dann gesagt, jetzt fahre ich in den nächsten Fahrradladen und kaufe mir diese berühmten unkaputtbaren Mäntel. Das habe ich dann auch gemacht. Und seitdem tatsächlich ist Ruhe. Also ich kann jetzt fahren und es bleibt auf jeden Fall alles heil.
Wie oft rechnest du mit einer Reifenpanne, Richard?
Also ich rechne eigentlich immer mit allem, wenn ich irgendwann fahre. Also zum Beispiel bin ich auch jahrelang ohne diese unkaputtbaren Reifen gefahren. Ich habe wirklich immer die billigsten drauf gehabt. Zum Teil sind die mir auch aufgerissen. Ich habe schon auf der Halbinsel Kola mal gesessen und den Reifen genäht, weil ich damit irgendwie wieder in die Zivilisation zurückkommen musste. Und mit dem genähten Reifen bin ich dann noch 400 Kilometer gefahren, bis ich eine Stadt gefunden habe, um einen Ersatz zu finden. Und dieser Ersatzreifen ist dann im nächsten Jahr bei der nächsten Tour wieder zum Einsatz gekommen. Offensichtlich sind russische Reifen auch für russische Straßen ausgelegt. Der hat besser gehalten als der kleine Schwalbereifen, den ich vorher hatte. Also es ist irgendwie alles möglich. Ich habe auch Reserveachsen mit. Ich hatte auch schon mehrmals Achsbrüche, musste Achsen wechseln. Also für die Fälle, die mir immer schon wiederholt vorgekommen sind, habe ich immer Ersatzteile mit.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Mein Gast heute Abend ist Richard Löwenherz, der mit dem Fahrrad um die Welt fährt. Er hat uns hier schon in der letzten Stunde viele aufregende und schöne Geschichten über diese Reisen erzählt. Wenn man sich mal genauer sein Fahrrad anguckt, mit dem er unterwegs ist, dann werden diese Geschichten eigentlich noch unglaublicher. Ich stelle mir ja als erstes immer so ein ultraleichtes, unkaputtbares Trekkingrad aus Carbon vor mit allen möglichen Dämpfern. Dein Fahrrad, Richard, sieht aber ein bisschen anders aus. Du hast uns vorher schon erzählt, vor 20 Jahren hast du 600 Mark dafür bezahlt. Warum fährst du genau dieses Fahrrad immer noch?
Ja, über viele Jahre hinweg gab es für mich gar keine Alternative. Also ich hatte kein Geld oder wollte dieses Geld, das ich hatte, nicht investieren für ein neueres Fahrrad oder neuere Technik. Ich wollte lieber davon immer die Reise machen und habe mich halt immer für die Reise entschieden und bin dabei immer deshalb immer bei dem Fahrrad geblieben und habe auch versucht, immer zu improvisieren. Also ich habe eben gelernt zu reparieren, wenn was kaputt geht und habe auch festgestellt, dass vieles, das kaputt geht, auch das ist, was man sich sowieso mit der Zeit auswechseln muss. Zum Beispiel Zahnkränze, Kette, weil das einfach Verschleißteile sind. Und der Rest ist halt im Großen und Ganzen ganz geblieben. Der Rahmen ist allerdings auch schon zweimal angebrochen. Den habe ich aber auch zweimal dann schweißen lassen. Allerdings mehr oder weniger unter der Hand, weil dafür kein Fahrradhändler eine Garantie abgeben wollte. Ich habe gesagt, ja, ich trage dafür die volle Verantwortung, wenn was passiert. Aber es ist nichts passiert. Und diese geschweißten Stellen haben auch bis heute gehalten und haben auch den sibirischen Winter überlebt.
Das ist erstaunlich. Aber der andere erstaunliche Punkt ist ja auch, dass dir dieses Fahrrad noch nie gestohlen wurde.
Das stimmt nicht ganz.
Ach so.
Es wurde mal gestohlen und zwar schon 1996. Da habe ich sie irgendwann mal im Wald abgelegt, weil ich ein bisschen rumgelaufen bin. Als ich wiedergekommen bin, war es weg. Aber da hat sich offensichtlich nur jemand ein Ersatzteillager im Wald versteckt, also hat so ein Versteck gehabt, wo er Ersatzteile gesammelt hat von Fahrrädern, hat meins dazugelegt. Und das habe ich dann einen Monat später wieder entdeckt. Unter einer alten Trabi-Haube war das versteckt mit anderen Fahrradteilen.
Ach.
Fahrrad war ganz verrostet, das hatte erst 2000 Kilometer weg und ich habe schon mich geärgert, dass ich es wiedergefunden habe, weil ich dachte, in dem Zustand ist es sowieso schon kaputt und ich kann damit nicht mehr fahren. Aber ich wurde dann eben eines Besseren belehrt und ich fahre damit heute noch.
Und was hast du in der Zwischenzeit gemacht, als du es nicht hattest?
Den einen Monat habe ich, glaube ich, dann mir ein Fahrrad ausgeliehen. Und
okay.
Das war ja noch die Zeit vor den großen Radtouren. Da bin ich sowieso bloß innerhalb des Dorfes irgendwie rumgefahren.
Hättest du manchmal gerne so ein richtig schickes Fahrrad, das nichts wiegt und alles kann?
Also ich hätte schon gerne jetzt auch mal ein neues oder ein anderes Fahrrad, was eben meinen Ansprüchen ungefähr gerecht wird. Ich habe mal geliebäugelt mit einem Fatbike. da auch mal versucht, Sponsoring irgendwie hinzukriegen, hat aber nicht funktioniert. Das ist heute alles nicht so einfach wie vielleicht vor 10 Jahren.
Was ist denn ein Fatbike?
Fatbike ist ein Fahrrad mit besonders breiten Reifen, sodass man da auf schlechten Wegen oder einfach auf schlechtem Untergrund, zum Teil auch auf Schneemobilpisten, wo man mit einem normalen Fahrrad einsacken würde, könnte man mit diesem Fahrrad noch drauf fahren. Und das ist das, was mich auch interessiert, weil ich schon auf solchen Strecken unterwegs war, wo ich mit meinem Fahrrad nicht weitergekommen bin, wo so ein Fatbike dann mir weitergeholfen hätte. Also das ist, glaube ich, das Einzige, was mich an technischen Neuerungen reizen würde, etwas auszugeben mal.
Du hast gesagt, Sponsoring hat nicht geklappt. Das würde dich wahrscheinlich auch ganz schön einschränken, oder? In deiner Freiheit.
Ja, ich hatte auch lange überlegt, ob ich sowas mal in Angriff nehme. Mhm. Aber so ein Fatbike kostet halt 2.500 Euro. Wenn ich also wirklich mal so ein Fahrrad mir mal zulegen wollte und so tief in die Tasche greifen, würde ich dann, glaube ich, doch nicht, weil so ein Fatbike kann halt nur für ganz bestimmte Streckenabschnitte, also für einen kleinen Prozentsatz von den Reisen, die ich unterwegs bin, wäre es ein Vorteil. Also ansonsten kann ich mit einem Fatbike auch nichts anderes machen, außer Radfahren.
Ja. Matthias von Helfeld aus unserer Redaktion, der spielt jetzt mal hier den fliegenden Fahrradhändler in der Redaktionskonferenz. Er hat nämlich mal recherchiert, was gerade so total State of the Art auf dem Fahrradmarkt ist. Was könnte ich denn alles haben oder was könnte Richard alles haben, wenn er genug Geld hätte?
Du könntest locker an die 2.500 eine Null dranhängen, dann kriegst du ein richtig gutes Fahrrad. Ich habe neulich eins gesehen, das hat 6.999 Euro gekostet, war wahrscheinlich ein Schnäppchen. Dachte schon, wer gibt denn so viel Geld aus? Heute habe ich gelernt, dass man für einen Satz Felgen, ganz besonders tolle Felgen, natürlich schon 4.000 Euro ausgeben kann. Also jetzt mal so für den Normalverbraucher. Wichtig ist einfach, dass man sich vorher überlegt, zu was brauche ich dieses Fahrrad? Will ich lange Touren machen? Will ich in die Berge fahren? Will ich mehr in der Stadt rumgurken? Oder mache ich alles ein bisschen? Also da muss man sich vorher überlegen und dann eben entsprechend ein Rad aussuchen. Ich habe ein Trekkingrad, das habe ich ja schon gesagt. Das ist so eine Mischung von allem etwas. Man kann damit sehr schön lange fahren. Ich kann aber auch schnell in der Stadt rumfahren. Also ist alles machbar. Insgesamt kann man so sagen, leicht ist natürlich gut, aber auch teuer. Also Carbon reduziert das Gewicht, aber leert eben auch die Brieftasche und zwar in großem Stile. Und je leichter es ist, desto teurer wird so ein Fahrrad, aber desto schöner ist es natürlich auch zu fahren. Wer jemals aus so einem Ding gefahren ist, der sagt sich, ist also schon auch wirklich ein toller Unterschied. Ich persönlich würde dann auch noch versuchen, ein GPS zu bekommen, das so heute ungefähr zwischen 180 und 500 Euro kostet. Da muss man darauf achten, wie lange die Akkus laufen. Und ob ich die Werte, die ich auf dem Display ständig vor mir habe, sozusagen frei konfigurieren kann. Manchmal gibt es auch noch die Möglichkeit dazu, dass man also eine aktive Routenplanung bekommt oder aktive Routenvorschläge gar. Das muss man sich überlegen, ob man das gerne haben will. Also Richard wird wahrscheinlich sagen, das will ich nicht haben, weil er ja selber die Touren aussucht und das auch viel besser ist für ihn. Ganz, ganz wichtig sind natürlich die Bremsen. Da kannst du auch sehr viel Geld für ausgeben. Ich selber habe Öldruckbremsen, die sind im Moment nicht mehr so richtig in, aber sie funktionieren sehr gut. Du kannst da natürlich auch Carbonbremsen bekommen, aber eben hier auch leicht ist teuer. Man kann da bis zu 1.000 Euro alleine für die Bremsen loswerden. Was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist Dämpfer vorne und hinten. Die ebnen so ein bisschen die Ungleichheiten auf dem Fahrradweg oder wenn du auf der Schotterpiste fährst, natürlich noch besser. Und vor allem, es schont den Hintern. Man kann das mit einer Luftdämpfung haben. Du kannst eine Stahlfederdämpfung bekommen. Das erste klingt besser, aber das zweite ist es, weil das die Stahlfeder verhindert das Durchschlagen. Also wenn du richtig mal aufsetzt, das kann man auch im Auto haben, dann knallt es einmal richtig und dann ist die Luftfederung im Eimer. Die Stahlfeder erholt sich wieder und hat also weiterhin sozusagen ihre Funktion. So, und dann kannst du natürlich noch jede Menge ausgeben, bis hin zum Sattel. Auch der Sattel ist nicht gleich ein Sattel. Mittlerweile kann man sich das Gesäß sozusagen abformen lassen und dann in einen Sattel gießen. Ein sehr guter Sattel, den du so im freien Handel bekommst, der kostet 300 Euro. Für die Hälfte kriegst du auch was Anständiges. Und wenn dir das nicht reicht, dann würde ich dir ja persönlich empfehlen, eine schöne Radlerhose. Da hast du nochmal einen ordentlichen Schutz davor. Weil nämlich das Problem bei langen Fahrradtouren durchaus ist eine gewisse Taubheit im Gesäß, kann man vielleicht dazu sagen, oder auch Schmerzen. Da kann man also auch, da hilft so eine Radlerhose ungemein. Extrem wichtig ist die Schaltung. Ich habe es schon gerade gesagt, Schaltung ist das A und O, das wird Richard sicher bestätigen, wenn du viel Gepäck hast oder wenn du bergauf und bergunter fährst, also kleiner Gang, großer Gang. Es gibt ja Geschichten, dass Leute völlig irre werden, weil sie am Berg stehen bleiben, weil sie nicht richtig schalten. Und wenn du einmal dich verschaltet hast und es geht richtig rauf, dann kommst du nicht mehr ohne Schieben
weiter. Das kenne ich gut.
Deswegen muss man also darauf achten. Es ist wichtig, was für einen Umwerfer du hast, also wie die Kette sozusagen von einem Ritzel aufs andere kommt. Und als letztes schließlich, dann höre ich auch sofort auf, da würde ich gerne noch eine Empfehlung abgeben. Beleuchtung. Als Autofahrer wissen wir alle, wie furchtbar erschreckend das ist, wenn ein unbeleuchtetes Fahrrad dir entgegenkommt. Ich sage vorne sowieso wichtig, aber hinten. Es ist gut, wenn du in der Stadt im Winter ein Fahrrad hast, das hinten noch 2-3 Minuten weiter leuchtet, währenddessen du irgendwo stehst, beispielsweise an einer Ampel. Das macht dich weithin erkennbar und ist wirklich ein guter Sicherheitstipp. Und der letzte Sicherheitstipp ist ein Schloss. Je besser das Fahrrad, desto teurer das Schloss. Ich empfehle Kettenglieder und keine Stahlbügel, weil die etwas flexibler sind. Aber so ein Schloss kostet 50, 60 Euro und ist bleischwer, fast so schwer wie das Fahrrad.
Und schon gar keine Zahlenschlösser, habe ich immer gelernt.
Ja, genau.
Ja, genau. Ich hab dich vor mir in deiner Radlerhose und deinem Trekkingrad, Matthias von Hellfeld. Aber der Richard, der lacht die ganze Zeit. Ja, nur. Brauchst du das alles nicht, oder?
Nee. So Radlerhose habe ich überhaupt keine, um zu geben. Also so Radlerkluft ist überhaupt nicht mein Ding. Ja, habe aber auch mit normalen Klamotten noch gar nicht so die Probleme gehabt. Das liegt wohl aber auch daran, dass ich in gewissen Abschnitten auch mal im Stehen fahre, beziehungsweise es kommen ja bei mir, bei meinen Touren auch immer viele Schiebeetappen dazu.
Ja.
Dann sitze ich auch nicht so oft auf dem Sattel. Ja, was die Technik angeht, das muss eben jeder selbst wissen, was er braucht, was er möchte, wie viel Komfort er für sein Fahrrad möchte. Also bei mir ist wirklich die Devise einfach und solide, weil ich möchte eben auch selbst reparieren können, wenn was kaputt geht. Deswegen fallen für mich solche Sachen wie Federgabeln und so weg und Stahlraben, der halt schwer ist. Ist aber auch möglich, dass man den im Ausland irgendwo schweißen lassen kann. Mhm. Zum Beispiel in der Mongolei war das auch mal ein Fall. Da habe ich dann einfach am Straßenrand, es war jetzt nicht der Fahrradrahmen, aber der Gepäckträger war auch ein einfacher Stahlgepäckträger, konnte ich einfach am Straßenrand schweißen lassen und bin dann weitergefahren. Mhm. Und wenn das Alu wäre oder irgendwas anderes, dann hätte man, glaube ich, schon größere Schwierigkeiten, wenn man zumindest nicht in Deutschland ist, das fachgerecht reparieren zu lassen.
Ich will jetzt auch niemanden abschrecken. Also die Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, waren sozusagen, das kann man heute alles machen. Wie gesagt, wenn du 20.000 Euro ausgeben willst, dann geht das gut. Du kriegst für 1.000 Euro oder für 750 oder 800 Euro auch ein gutes Fahrrad. Das hat natürlich dann diese Feature nicht, aber das fährt natürlich auch, aber eben nicht so extrem und nicht so leicht vielleicht.
Klar. Ja, definitiv. Man muss mit Einschränkungen dann auch leben können.
In der Tat.
Mhm. Wie ist denn deine Rechnung eigentlich, Richard? Gibst du alles Geld, das du verdienst, schnellstmöglich für die nächste Reise aus dann?
Zu Studienzeiten war das so. Da habe ich nicht viel verdient. Da habe ich von 300 bis 400 Euro im Monat gelebt, habe davon die Wohnheimmiete, Krankenversicherung und Semesterticket und eben, was ich zum Essen brauche, gekauft. Mhm. Und dann war ich auch schon wieder bei Null immer mit den Einnahmen, sodass ich wirklich mir das, was ich zusätzlich noch bekommen habe, bei DIA-Vorträgen habe ich manchmal ein bisschen was verdient oder mal ein Bild in einer Zeitschrift veröffentlicht. Und wenn da mal 100 oder 200 Euro dazugekommen sind, dann habe ich die mir immer in einem Umschlag an die Seite gelegt. Mhm. Und wenn ich so bei 500 Euro oder so angekommen bin, dann war schon das Budget für eine einmonatige Reise ungefähr sicher.
Wow.
Wenn es mehr war, konnte ich mir auch ein Ziel aussuchen, das weiter weg war, dass ich dann vielleicht eine weitere An- und Rückreise mit einplanen konnte. Mhm. War es halt so, bei 500 Euro musste ich innerhalb Europas bleiben.
Ja.
Aber damit konnte man dann auch, also konnte ich dann eine Monatsreise machen.
Ja. Und jetzt sparst du auch ein bisschen.
Jetzt arbeite ich ja als Meteorologe bei einer privaten Wetterfirma und verdiene auch ein bisschen mehr. Und da ist jetzt auch wieder ein bisschen mehr Puffer da. Da spielt dann eher schon die Zeit das größere Problem, dass ich mir genügend Zeit für die Reise reinnehmen kann.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Richard Löwenherz ist der Lonely Traveler, so zumindest heißt seine Seite lonelytraveler.de. Da findet ihr eine Menge Bilder von seinen Fahrradreisen durch die Welt. Meistens sieht man da vor allem die unglaubliche Landschaft. Nur auf wenigen Fotos sieht man ihn selbst, aber es ist ja auch schwierig, gleichzeitig Fahrrad zu fahren und sich selbst zu fotografieren, vor allem, wenn man ganz alleine ist. Du hast uns vorhin schon erzählt, Richard, dass dieses Alleinsein dir irgendwie noch nie so richtig schwer gefallen ist. Ich muss trotzdem an mich und meine vielen Freunde denken, für viele von uns das fast schon undenkbar ist, ohne Computer oder zumindest Smartphone in den Urlaub zu fahren. Nimmst du irgendwas in der Art mit, also ein Handy oder ein Smartphone, wenn du unterwegs bist?
ich versuche, solche Sachen eigentlich auf ein Minimum zu beschränken, weil eigentlich genau das ist es ja eigentlich, wovon ich auch Abstand nehmen will, wenn ich auf Reisen gehe, von den Dingen, die mich im Alltag umgeben. Natürlich, ich will mich auch irgendwie von unterwegs mal melden und habe das früher auch immer gemacht, indem ich Internetcafés gesucht habe. Da sind aber auch schon manchmal so 3 Wochen vergangen von einer Station bis zur nächsten und dann hat man sich dann doch immer ein bisschen mehr Sorgen gemacht zwischendurch, sodass ich in den letzten Jahren dann doch auch immer ein Handy mitgenommen habe, das ich dann aber auch einmal die Woche bloß anstelle.
Ja, muss man ja auch irgendwie aufladen.
Ja, genau. Also ich fahre auch oft durch Regionen, wo ich dann keine Gelegenheit habe, das Handy aufzuladen. Oder ich müsste halt doch öfter mal irgendwo eine Unterkunft nehmen, was ich nicht möchte. Und dann nutze ich das Handy dann auch so, dass ich es nur dann anschalte für 1-2 Stunden, wenn ich mal eine SMS oder einen Anruf mache.
Gibt es trotz allem auch Momente, in denen du wirklich Heimweh hast, in denen du sagst, es reicht dir, du drehst jetzt um?
Gibt es, glaube ich, vor allem oder eigentlich nur dann, wenn alles schief läuft. Schlechtes Wetter, kaputte Technik, man hat immer noch nicht das gesehen, was man sehen wollte. Also wenn man so irgendwie, also wenn ich von durch und durch irgendwie enttäuscht bin von dem, was ich bisher gesehen und erlebt habe, dann irgendwie frage ich mich, komme ich an den Punkt, ja, was mache ich hier eigentlich? Warum vergeude ich hier meine Zeit? Gab es schon einige Male, aber das Schlimmste ist, in dem Moment wirklich aufzugeben und umzudrehen, weil dann ärgere ich mich hinterher noch umso länger, umso mehr.
Was machst du dann, um dich wieder aufzuraffen?
Einfach weitermachen. Also ich weiß, also wenn man zumindest längere Zeit unterwegs ist, mehrere Wochen, irgendwann wird es wieder besser. Irgendwann kommt der Moment, wofür sich das alles gelohnt hat. Und das sind dann auch die Momente, die dann auch umso intensiver sind, wenn man sich irgendwo durchgebissen hat und nicht aufgegeben hat und dann an einen Punkt kommt, der einen dann so richtig fasziniert. Also was weiß ich, zum Beispiel ein Polarlicht in der Nacht oder eine interessante Einladung von gastfreundlichen Menschen, wo man einen Blick erhält, den man so nie erwartet hätte und der einem noch so richtig lange in Erinnerung bleibt. Das sind doch die Erinnerungen, von denen man dann zehrt. Aber darauf muss man dann auch irgendwie hinarbeiten. Also nicht direkt, sondern einfach weitermachen, damit man dem Ablauf der Reise noch die Chance gibt, dass so etwas passieren kann.
Wenn du so durch Wind und Wetter fährst und durch den Schnee und durchs Eis, ohne überhaupt irgendwie zum Teil die passenden Klamotten dafür zu haben, wie schafft man es denn da nicht, krank zu werden?
Man sollte natürlich nicht über seine Fähigkeiten hinaus irgendwie was unternehmen. Also ich taste mich am Anfang auch erst langsam ran. Ich mache auch jetzt nicht irgendwelches Training im Voraus. Ist meistens nur so eine mentale Vorbereitung. Was könnte mich erwarten? Wie reagiere ich darauf? Wie gehe ich damit um? Dass ich da eben schnell handeln kann, wenn irgendwie mal ein Problem auftritt. Ansonsten erst langsam. Also ich fahre dann in den ersten Tagen manchmal auch bloß 30, 40 Kilometer am Tag, bis die Routine drin ist und alle Handgriffe, die wichtig sind. Also gerade im Winter ist es sehr wichtig, dass alle Handgriffe sitzen und man auf jede Kleinigkeit, auf jedes kleine Signal vom Körper reagiert und nicht erst zu lange wartet, dass vielleicht irgendwo Erfrierungen schon auftreten zum Beispiel. Also das spielt alles eine Rolle. Und wenn man dann irgendwie in der Routine ist und ein gutes Gefühl dabei hat, das ist ganz wichtig, dass man ein gutes Gefühl hat dabei, was man tut, dann kann die Reise weitergehen und dann kann man auch sich immer weiter nach oben tasten mit den Leistungen, die man vollbringen möchte.
Ist es trotzdem schon mal passiert, dass du krank geworden bist unterwegs?
Ja, aber zum Glück nichts Schlimmeres, also nur in Richtung Erkältung. In Kirgisistan hatte ich auch mal irgendwie Magen-Darm-Probleme gehabt mit Durchfall. Ich habe da auch überlegt schon, ob man da die Route vielleicht ändert, weil ich da ausgerechnet den ersten 3000er-Pass nehmen wollte. Aber irgendwie hatte ich keine Lust, irgendwo im Schatten rumzuliegen und abzuwarten und bin dann einfach langsam zu Fuß weiter.
Ja.
Und am Ende habe ich tatsächlich den 3000er geschafft und 2 Tage später ging es mir wieder gut.
Ja. Und das, wovon Matthias auch vorhin gesprochen hat, weswegen man all die Federungen und so weiter braucht, damit einem nicht alles wehtut, das ist wahrscheinlich ganz normal, oder?
Ja.
Also aber es passiert dir auch immer noch, dass dir alles wehtut nach so einem Tag?
Also meistens ist es so, dass die ersten 3 Tage oder die erste Woche, so die, wo man sich einfährt, wo man sich erst daran gewöhnen muss, dass die so ein bisschen unkomfortabel sind. Das spürt man dann schon in den Knochen. Aber nach einer Woche, wenn der Körper sich angepasst hat und man in die Routine gekommen ist, dann läuft es eigentlich ganz flüssig weiter. Man spürt von irgendwelchen Problemen, die man am Anfang hat, nicht mehr so viel. Mhm.
Hilft dir eigentlich dein Beruf Meteorologe auch bei deinen Reisen weiter? Also ist es so, dass du einfach nur in den Himmel schauen musst und siehst, aha, kommt Regen, ich fahre woanders hin oder so?
Ja, solche Sachen, so ein Gespür fürs Wetter, für die Wetterentwicklung habe ich schon sehr lange gehabt. Das ist auch der Grund, warum ich den Beruf gewählt habe. Das hat mir natürlich auch schon immer Vorteile verschafft, dass ich dann ungefähr abschätzen konnte, abends, aha, es ziehen dünne Schleierwolken auf, es könnte in der Nacht ein Niederschlagsgebiet kommen, dass ich dann doch lieber mein Zelt aufbaue oder dass ich sehe, dort ziehen Schauer lang, da hinten kommt der nächste, jetzt mache ich hier mal schon eine Pause, es macht ja keinen Sinn, sich einregnen zu lassen, hier habe ich gerade eine Schutzhütte, dann bleibe ich dort und warte ab, bis der Schauer durchgezogen ist, fahre weiter. Also ich habe das auch immer im Blick, was so am Himmel, also beim Wettergeschehen passiert und mache mir das dann, das Wissen, was ich da habe, auch zunutze.
Gibt es denn irgendwelche Dinge, die du nie wieder tun würdest auf dein Fahrradreisen, weil du es mittlerweile besser weißt?
Also es gab einige Momente, wo ich mich doch hinterher gefragt habe, warum ich mir sowas angetan habe und ob ich das jemals wieder machen würde. Also ich habe dann gesagt, das mache ich nie wieder. Beispiel, bei meiner zweiten Russlandreise bin ich auf der Halbinsel Kola, russisch Lappland, unterwegs gewesen, hatte mir dort auch eine Strecke ausgesucht, die etwas abgelegen an so einem Nationalpark vorbeigeht. Und da war ich dann 5 Tage lang ohne menschliche Begegnung unterwegs und der Weg hat es auch in sich gehabt. Es war zum Teil dann so schlimm, dass ich versumpfte Flächen hatte, wo ich dann von Grasbüschel zu Grasbüschel hüpfen musste mit dem 80 Kilogramm schweren Rad.
Scheiße, ja.
Und wenn ich da abgerutscht bin, ist das Fahrrad immer gleich bis zur Achse im Sumpf eingesackt.
Mhm.
Also es waren Momente, wo ich schon überlegt habe, das Fahrrad hinzuschmeißen und zu Fuß weiterzugehen. Es war eine reinste Tortur und ich habe auch nicht so viel gesehen. Also es war links und rechts meistens Busch. Das Wetter war auch nicht so toll, es war ein trüber Himmel. Und das ist so, die Bilanz im Nachhinein war dann so, ja, warum habe ich das eigentlich gemacht?
Mhm.
Es war abenteuerlich, war eine interessante Erfahrung, aber nochmal würde ich das nicht machen, habe ich mir gesagt. Aber irgendwie ändert sich das dann im Laufe der Jahre und man wagt sich dann doch mal wieder in diese Bereiche vor. Und ich habe zumindest festgestellt, dass wenn man in den Bergen unterwegs ist und für schwierige Pistenabschnitte, die man sich vorgenommen hat, dann auch immer mit schönen Aussichten belohnt wird, da lohnt es sich dann auch mal so eine Wanderung auf sich zu nehmen, wo man das Fahrrad auch mal schieben und tragen muss.
Wir haben Fotos auf unserer Seite, deradiowissen.de, da bist du gerade, ich glaube in Kirgisistan ist es,
richtig,
oder? Da
ja.
bist du unterwegs und hast erzählt, dass du auch dein Fahrrad viel tragen musstest, über irgendwelche Bergpässe und auf Trampelpferdefahren gelandet bist. Also bist du aber mittlerweile so weit, dass du sagst, es lohnt sich dann doch, weil man eben an Gegenden kommt oder in Gegenden kommt, in denen man vorher nicht war?
Ja, also Kirgisistan war für mich eigentlich jetzt, vor 2 Jahren war diese Reise, das Erlebnis jetzt wieder in diese Richtung, dass ich kannte das auch schon von vielen russischen Radreisenden, also von Reiseberichten aus dem Internet, die machen sowas irgendwie freiwillig, da irgendwie über Bergpässe rüber, wo es nicht mal einen Wanderpfad gibt, wo man das Fahrrad tragen muss. Da habe ich mir mal gedacht, wieso macht man sowas? Und dort bei dieser Reise ist es mir das erste Mal mehr oder weniger ungewollt passiert, dass ich in einer Sackgasse gelandet bin, wo es tatsächlich kein Weiterkommen gab, außer auf diesem einen Wanderpfad durch ein Naturareal, wo man ungefähr 3 Tage zu Fuß auch ohne menschliche Begegnung unterwegs war. Also ich war dann auch 3 Tage unterwegs. Und das fand ich aber irgendwie faszinierend, weil man hatte dort wirklich die Ruhe und man hat mal ohne Verkehr, ohne Straßenverkehr einen Abschnitt, ein Stück Landschaft gesehen und erlebt. Und wie gesagt, dadurch, dass Kirgisistan ist ja Tien Shan-Gebirge, ist ja ein sehr hohes Gebirge mit sehr vielen herrlichen Bergansichten. Da hat sich, also wurde man mit jedem Schritt auch immer belohnt mit fantastischen Aussichten und es wurde nie langweilig. Und manchmal habe ich mich gefragt, ja, 15 Kilometer am Tag, das ist eigentlich schon okay, weil wenn es schneller gehen würde, dann hätte man gar nicht die Zeit, diese ganzen Landschaftseindrücke in sich aufzunehmen.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Mein Gast heute ist Richard Löwenherz, der mit dem Fahrrad um die Welt fährt und uns hier von seinen Reisen erzählt. Das kann auch bedeuten, mit einem Fahrrad auf den Rücken im Sumpf von Grasbüschel zu hüpfen. So kann so eine Reise auch aussehen, hat er uns gerade erzählt. Mittlerweile sagst du aber, die schwierigen Etappen sind es irgendwie doch wert. Richard, was war denn so der faszinierendste Ort, den du gesehen hast auf deinen Reisen? Kann man das überhaupt so kategorisieren?
Kann ich ganz schwer. Also ich betrachte im Nachhinein die Reisen irgendwie doch immer als Ganzes und irgendwie gehören die Tiefpunkte auch damit dazu. Also so ein Höhepunkt zum Beispiel, wenn man an einen besonderen Ort kommt und beim richtigen Licht die Sonne irgendwo untergehen sieht oder irgendwo zu Gast ist und ganz interessante Einblicke bekommt. Irgendwie bekommt das alles viel mehr Wert, wenn man vorher auch ein paar Tiefpunkte hatte, durch die man sich durchgearbeitet hat.
Mhm.
Also wenn ich bestimmte Orte erreiche, wie zum Beispiel, als ich an den Baikalsee gefahren bin, wenn ich dort einfach aus dem Zug gestiegen wäre, da hätte mich das wahrscheinlich nicht so beeindruckt, als wenn ich da, wie ich das gemacht habe, direkt selbst hingefahren bin.
Und
dann hat irgendwie so ein Ziel, das man erreicht, eine ganz andere Wirkung darauf, weil man weiß, man ist dort selbst hingefahren und konnte sich so ein bisschen auch schon am Tagestakt dann irgendwie auf die Landschaft einstimmen.
Ja. Gibt es irgendwelche Orte, an die du gerne nochmal reisen würdest? Oder reicht dir das, einmal dort gewesen zu sein?
Also ich würde mir in der Regel eigentlich nicht nochmal die gleiche Gegend oder Route aussuchen. Ich will doch schon irgendwie immer was Neues sehen, wenn ich eine Reise mache. Also ich suche mir dann auch immer neue Routen raus und neue Gegenden, wo ich neue Erfahrungen sammeln kann. Also das, darum geht es mir eigentlich auch hauptsächlich. Ich will neue Erfahrungen sammeln, neue Regionen kennenlernen, um mir ein neues Bild machen zu können. Das ist dann für mich auch irgendwie so die Begründung dafür, warum ich sowas immer und immer wieder mache, weil ich will ja nicht etwas wiederholen, sondern ich will einfach einen Schritt auch weitergehen. Was auch dazu geführt hat, warum ich mich wahrscheinlich auch in so teilweise extreme Bereiche bewegt habe, weil ich immer einen Schritt weitergehen wollte, um etwas Neues kennenzulernen. Also auch über die Grenze, die ich vorher gesehen habe, hinauszugehen, weil Grenzen sind meistens auch nur im Kopf, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Und wenn man erst mal kennengelernt hat, wie es tatsächlich ist und wie man selbst darauf reagiert, zum Beispiel der Kontakt mit den tiefen Temperaturen im Winter, habe ich für mich halt die Grenzen, die ich früher gesehen habe, überschritten und habe neue Grenzen gesetzt. Also nach außen verschoben. Es ist nicht so, dass alles grenzenlos wäre, aber ja, das ist das, was mich auch immer wieder dazu bringt, Reisen zu machen. Also man kann natürlich rückblickend jetzt sagen, ja, da war toll, da war es toll, und ich könnte mit Sicherheit auch ein paar Orte aufzählen, wo es wunderbar war. Zum Beispiel in Kirgisistan und Tadschikistan, also im Tien-Shan-Pamir-Gebirge, wo ich die letzten zwei Sommer unterwegs war. Die Berge dort sind einfach fantastisch und das Wetter passt auch meistens. Es gibt fast immer Sonnenschein und Trockenheit, sodass man sich da auch nicht mit Regenwetter rumplagen muss. Und man hat auch eine fremde Kultur. Also dort spielt viel zusammen, was also diese Länder zum Beispiel auch reisenswert macht. Und wer natürlich dann doch auch mal so die Einsamkeit spüren möchte und Abgeschiedenheit, und auch mit Monotonie zurechtkommt, den empfehle ich auch Sibirien.
Was war denn so die bemerkenswerteste Begegnung, die du gemacht hast auf deinen Reisen?
Ich glaube, das sind doch so die menschlichen Begegnungen gewesen in Sibirien bzw. im nördlichen Russland. Ganz speziell erinnere ich mich da auch an gewisse Wodka-Orgien.
Das gehört dazu, glaube ich, in Russland.
Ja. Und das Interessante ist auch, wenn man offen ist den Menschen gegenüber und nicht misstrauisch begegnet und versucht, sich zu verstehen, ihnen zuzuhören, mit ihnen zu reden, auch wenn man denkt, die sind das total schräge Typen, mit denen will man jetzt nicht unbedingt zu tun haben, ich lasse mich doch gerne darauf ein. Ich will einfach mal sehen, wo das Ganze hinführt und wie die Leute leben und was die so machen. Und habe mich dann auch manchmal von ziemlich schrägen Typen dann auch mal einladen lassen und habe dann so einiges erlebt, wo es drüber und drunter ging.
Aber wurde es nie irgendwie abgezogen oder überfallen oder sowas?
Zu 99% nein. Also ich kann nichts Negatives sagen. Einmal ist mir mal ein Missgeschick passiert. Da muss ich sagen, spielt auch mein undiplomatisches Verhalten eine Rolle. Das war in der Mongolei. Da ging es mir nicht so gut. Ich war erkältet und hatte schon gerade eine Stunde Pause gemacht auf einer Passhöhe und wollte weiterfahren. Dann kamen gerade zwei Betrunkene auf dem Motorrad an und haben auch dort Pause gemacht, wo ich gerade war. Und sie wollten mit mir einen Wodka trinken, aber in meinem Gesundheitszustand wollte ich nicht. Und es wäre auch zu anstrengend gewesen zu kommunizieren, wenn man die Sprache nicht so richtig versteht. Mhm. Und wollte einfach weiter. Und das war natürlich so eine Art Beleidigung. Und das hat die beiden schlecht gestimmt. Und das hat dann sich so weit entwickelt, dass sie am Ende mich umbringen und an einem Baum aufhängen wollten.
Ach hey, wie haben sie das denn verständlich gemacht?
Das haben sie mir in Zeichensprache verständlich gemacht. Also eigentlich nicht mir, sondern der eine dem anderen, damit ich es auch verstehe, weil sie wissen, dass ich Mongolisch nicht verstehe. Mhm. Und das war mir dann aber auch schon klar, dass es hier auch so ein bisschen um Show geht, also so ein bisschen Bluff auch unbedingt, weil ich hätte auch weglaufen können.
Ja.
Die beiden waren so sturzbetrunken, die hätten mir nichts anhaben können. Aber dann hätte ich mein Fahrrad zurückgelassen und alles, was da drin ist, was mir auch wichtig war, um die Reise fortzusetzen. Und so musste ich irgendwie einen Weg aus der Misere rausfinden. Und letztendlich hat er mit Fingern gezeigt, er möchte Geld. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, und ich habe immer so einen kleinen Zettel mit Bleistift in der Hosentasche, habe den gegeben und er soll den Betrag bitte aufschreiben. Hat er 10.000 Tubruk aufgeschrieben.
Okay.
Ich habe gemeint, das ist zu viel, weil ich wusste, für Mongolen ist viel Geld. Dann habe ich drunter geschrieben 5.000. Hat er eingewilligt. Dann habe ich ihm 5.000 gegeben. Und dann ist aber der andere gekommen, wollte auch nochmal 5.000. Dann habe ich gesagt, nee, hier für euch beide, müsst ihr euch teilen. Hat er aber nicht eingesehen und ist zum Motorrad gegangen, hat schon den Strick abgewickelt, mit dem er mich symbolisch aufhängen wollte. Okay, dann habe ich ihm auch noch 5.000 gegeben und dann haben sie mich gehen lassen.
So okay. Bist du aus der Sache rausgekommen.
Ja, aber 10.000 Tukuruk sind umgerechnet 6,80 Euro.
Okay, dann hast du aber auch ein bisschen gespielt, oder?
Ja, also ich, einerseits hatte ich schon weiche Knie, andererseits wusste ich, dass ich irgendwo auch selber ein bisschen Grenzen setzen muss, damit sie nicht das Gefühl haben, die können alles mit mir machen.
Ja.
Weil ich auch gespürt habe, dass es zum Teil auch ein Bluff ist, den sie da machen. Also die würden mich nicht umbringen. Die würde ja reichen, dass sie mich einfach fesseln oder mir irgendwie vor den Kopf was hauen und dann den Rest sich nehmen. Also man muss schon auch so ein Gespür haben für die Situation, für die Menschen. Also das entwickelt man aber auch auf den Reisen, gerade in den Ländern. Also Russisch spreche ich zum Beispiel auch nicht fließend, habe ich in der Schule nie gelernt. Das hatte ich mir auch auf der Straße während der Reise angeeignet. Da habe ich dann auch ein Gespür entwickelt, um die Menschen zu verstehen, ohne dass man jetzt direkt miteinander kommuniziert über die Sprache.
Ja.
Und das hilft einem dann auch weiter, um die Leute auch einschätzen zu können, recht früh auch, bevor irgendwas passiert, sodass man weiß, wie man sich richtig verhalten kann.
Ja.
Und das Beste ist immer, dass man sich fühlt als Gast in dem Land und auch so sich verhält. Das heißt, wenn jemand kommt und mit dir reden will, dann nimm dir einfach die Zeit, sprich mit dem. Und wenn es auch ein bisschen unangenehm ist nach einer Weile, lassen sie dich auch gehen. Aber wenn man gleich sagt nein, dann könnten sie schlechte Laune bekommen. Das ist eigentlich immer so das Dümmste, was man machen kann.
Sagt Richard Löwenherz, unser Gast in der Redaktionskonferenz. Ich gucke jetzt mal gerade auf unsere Facebook-Seite. Da haben wir auch ein Bild von dir gepostet, das mit dem du, auf dem du mit dem Fahrrad über die gefrorenen Meeresbuchten in Schweden schiebst. Und es gibt ein paar Kommentare. Schreibt offenbar eine ehemalige Klassenkameradin von dir, Dana Kersten, eigentlich ein Lausitzer Kind, krass hier von ihm zu lesen. Wir sind in die gleiche Schule gegangen. Erinnerst du dich?
Ja, natürlich.
Natürlich. Also Dana, wenn du zuhörst, viele Grüße, ihr habt aber nicht mehr Kontakt, offenbar.
Nee, das nicht, aber ich erinnere mich nicht.
Und außerdem schreibt Stefan, was er macht, wollte ich auch immer, konnte aber aufgrund der Menge der benötigten Fotoutensilien nicht mit dem Fahrrad fahren. Die Fototasche allein wog über 20 Kilogramm und nur wegen der Fotos war ich ja schließlich dort. Also er spricht hier, glaube ich, von Sibirien. Aber es war auch ohne Fahrrad zu Fuß eine sehr bewegende Reise. Wer mag, kann sich einige Eindrücke verschaffen. Dann ist da noch ein Flickr-Link. Wie ist es denn bei dir mit den Fotos? Du machst ja auch viele Fotos. Ist es bei dir so ein Nebenprodukt der Reise oder steht es schon auch im Fokus für dich?
Also am Anfang hatte ich so einen Fokus auf Nachthimmelaufnahmen. Also ich habe in meiner Freizeit schon vor meinem Reisesplan angefangen zu fotografieren mit einer analogen Spiegelreflexkamera und ich mochte sehr Nachthimmelaufnahmen, Dämmerungsaufnahmen. Und als ich das erste Mal diese Ostseeumrundung gemacht habe, alleine bin ich ja bis zum Polarkreis vorgedrungen und wollte auch Polarlichter fotografieren. Ich hatte vorher nur einmal ein Polarlicht gesehen und wollte diese auch mal richtig fotografieren. Und das war so der Schwerpunkt bei meiner ersten großen Reise gewesen. Und dann habe ich die Bilder am Ende gezeigt. Das waren immer noch Fotoalben. Die Leute haben sich dafür interessiert, habe ich gemerkt. Und als ich dann den ersten Vortrag gemacht habe, habe ich gemerkt, ja, da fehlt was. Also man kann nicht nur Dämmerungs- und Landschaftsaufnahmen zeigen. Man muss irgendwie so einen roten Faden geben. Und also um die Reisegeschichte lückenlos zu erzählen zu können und auch mit Bildern irgendwie zu untermalen. Und dann habe ich eben auch angefangen, so richtig zu dokumentieren. Also das, was ich gemacht habe, was ich erlebt habe, habe ich immer versucht, seitdem fotografisch auch zu dokumentieren, um am Ende einen vorzeigbaren Vortrag davon auch bringen zu können.
Genau, und das machst du ja. Einen kleinen Eindruck kriegt man schon auf deiner Seite.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ich habe mittlerweile ganz schön Fernweh bekommen hier in der Redaktionskonferenz bei D-Radio Wissen. Unser Gast Richard Löwenherz reist mit dem Fahrrad um die Welt und er hat uns schon viel davon erzählt in dieser Redaktionskonferenz. Jetzt würde mich mal interessieren, wie das eigentlich ist, wenn du so viel Zeit im Jahr dazu nutzt zu reisen. Wie ist es eigentlich, nach so ein paar Wochen wieder zurückzukommen nach Hause? Ist das schwierig?
Also wenn ich längere Zeit unterwegs war, hat es schon eine Weile gedauert, sich wieder in den Tagesrhythmus zu integrieren, also wenn ich 3 Monate oder so weg war. Aber ansonsten in den letzten Jahren fiel es mir eigentlich relativ leicht. Ich bin dann schon recht schnell wieder zurückgekommen. Also das geht eigentlich, funktioniert eigentlich ganz gut.
Was machst du als erstes, wenn du nach Hause kommst?
wahrscheinlich einfach nur Sachen abladen und erstmal ausruhen.
Ja. Ist es mehr Erholung oder Erschöpfung, die man verspürt, wenn man von so einer Reise nach Hause kommt?
Bereicherung, würde ich einfach sagen. Erschöpfung hat man und Erholung hat man zugleich während der Reise. Mal mehr, mal weniger. Und es kommt auch darauf an, wie man zurückreist. Also wenn ich einen Flug habe zurück, dann ist es sicherlich auch erschöpfend. Aber wenn ich mit der Bahn fahre, wie ich es früher zu Studienzeiten gemacht habe, weil es billiger war, dann war es auch erholend. Dann war wirklich die Erholung der Reise dann immer die An- und Abreise.
Was würdest du denn Leuten raten, die jetzt hier zugehört haben und auf den Geschmack gekommen sind und auch gerne eine Fahrradreise machen würden? Einfach machen?
Einfach machen. Wenn sie wirklich begeistert sind für eine Sache, für eine Region, die sie gerne besuchen wollen, einfach machen. Also natürlich auch ein bisschen recherchieren vorher, was ist möglich. Aber sich nicht irgendwie von anderen Leuten Angst machen lassen. Also ich habe auch viele Vorurteile gehört, bevor ich das erste Mal ins Baltikum bin, ein Jahr später das erste Mal nach Russland. Gab es immer negative Kommentare dazu. Ja, man wird ausgeraubt oder vielleicht noch umgebracht oder sowas. Nichts dergleichen habe ich erlebt, also außer eben das eine Mal in der Mongolei, wobei, wie gesagt, da auch ein bisschen mein Fehlverhalten eine Rolle spielte. Also auch das erste Mal in Russland hatte ich mich auch sehr vorsichtig verhalten und dachte auch, ja, jetzt nachts nicht gesehen werden, wenn ich irgendwo ein Zelt aufbaue, dass mich nachts keiner überraschen kann. Aber nach einer Woche war irgendwie für mich alles so klar, ich fühlte mich so sicher bei den Leuten. Ich habe auch nie das Fahrrad angeschlossen, wenn ich einkaufen gegangen bin irgendwo. Also da habe ich mir nie Sorgen gemacht. Das, man entwickelt ja auch ein Gefühl dafür. Und ich glaube, man muss sich auch immer ein bisschen Zeit lassen dafür, ein Gespür für die Region, für die Menschen zu entwickeln, wenn man irgendwo eine Reise macht. Und man kann nicht erwarten, dass von vornherein irgendwie alles wunderbar klappt. Man muss sich ein bisschen Zeit lassen.
Ja, und man muss schon auch der Typ sein wahrscheinlich
ja,
dazu.
Natürlich
also
auch, ja.
Man merkt schon, du kannst das. Richard Löwenherz, vielen Dank, dass du unser Gast warst in dieser Redaktionskonferenz. Viel Glück auf deinen zukünftigen Reisen. Halt
Danke
uns
sehr.
Auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Ja, auf der Website.
Ja, genau. LonelyTraveler.de.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr.